Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Union hat das Wirtschaftspapier von FDP-Chef Lindner gelobt. Es gebe große Gemeinsamkeiten, schreibt CDU-Chef Merz in seinem E-Mail-Newsletter. Einige Vorschläge des Finanzministers seien teils wörtlich aus Anträgen der Unions-Bundestagsfraktion übernommen. SPD und Grüne hatten zuvor verärgert reagiert, weil Lindner grundlegende Vereinbarungen in der Klima-, Sozial- und Wirtschaftspolitik infrage stellt.
Still scheint es heute im Regierungsviertel. Im Kanzleramt erstmal nur tierischer Besuch. Die herbstliche Pracht, man könnte meinen, in den schönsten Ampelfarben. Doch das äußere Erscheinungsbild, es mag so gar nicht zum Zustand der Koalition passen. Das Papier von FDP-Finanzminister Lindner zur Wirtschaftswende sorgt weiter für Aufregung. In der Union sprechen manche gar von einem Scheidungspapier. Davon will Christian Lindner im ZDF heute Abend aber nichts wissen.
Diese jetzige Situation mit unterschiedlichen Konzepten, Gesprächen des Kanzlers, Papieren von Herrn Habeck, Vorschlägen von meiner Seite. Da kann ich den Bürgerinnen und Bürgern versprechen, diese Situation, die werden wir schnellstmöglich klären.
Der erneute Streit in der Ampel, eine Steilvorlage für die Union. CDU-Chef Merz sagt, die Vorschläge der FDP gehen in die richtige Richtung. CSU-Chef Söder fordert Neuwahlen.
Es gibt überhaupt keine Lösung mehr in schwierigen Zeiten, die wir dringend bräuchten für unser Land. Jeder Tag länger Ampel ist ein verschenkter Tag für Deutschland.
Felix Banacak will Parteivorsitzender der Grünen werden. Im Bericht aus Berlin verweist er auf den Kanzler, der Führung versprochen habe.
Die Frage ist, ist Führung jetzt Basta oder ist Führung alle mitzunehmen? Und wenn die Ampel gerade in schwierigem Fahrwasser ist, dann könnte es auch etwas mit der Spitze zu tun haben.
Der SPD-Chef weist das zurück. Klingbeil spricht aber von einer Woche der Entscheidungen.
Ich glaube, was für den Koalitionsausschuss am Mittwoch wichtig ist, ist erstmal zu klären, haben alle noch genug Puste, dass wir diesen Weg, der herausfordernd ist, der auch anstrengend ist, dass wir den jetzt weitergehen gemeinsam, dass wir gemeinsam auch verabreden, was können wir tun, um Arbeitsplätze zu sichern, die Wirtschaft voranzubringen.
Am Abend wird es dann doch noch geschäftig im Kanzleramt. Die SPD-Spitze ist zu Krisengesprächen zusammengekommen.
Matthias Deiß in Berlin. Ja, über den Zustand der Ampel wird seit dem Lindner-Papier noch heftiger spekuliert. Wie groß ist denn die Krise?
Nun, die Hütte brennt. Mit diesen Worten hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esten, die wir gerade auch gesehen haben, das Offensichtliche selbst eingeräumt. Und wenn ihr Co-Vorsitzender Klingbeil heute im ARD-Interview von einer Woche der Entscheidung spricht, dann meint er damit auch die Entscheidung, ob die Ampel gemeinsam weitermacht oder nicht. Diese Woche der Entscheidung beginnt morgen dann mit dem ersten von mehreren Dreiergesprächen zwischen Scholz, Habeck und Lindner. Die SPD-Spitze hat hierfür am Abend mit dem Bundeskanzler über die Verhandlungsstrategie beraten. Klar ist, Olaf Scholz will vorzeitige Wahlen verhindern, denn die kämen für ihn ob der schlechten Umfragewerte zur absoluten Unzeit. Ob die Ampel beim Koalitionsausschuss am Mittwoch aber noch mal die Kraft findet, sich zusammenzuraufen, das scheint offen.
Es gibt sehr viele Krisengespräche im Hintergrund. Wie könnte denn jetzt ein Ausweg aussehen?
Nun, Christian Lindner hat es am Abend im ZDF vermieden, die Umsetzung seiner Vorschläge zur Bedingung für den Fortbestand der Koalition zu machen. Nach unseren Informationen ist er soeben im Kanzleramt eingetroffen. Und dort scheint man bereit zu sein, über einen Teil seiner Forderungen zu sprechen. Denn die hat der Kanzler ja auch teilweise bei seinem Industriegipfel so ähnlich von der Wirtschaft gehört. Das könnten weitere Maßnahmen zum Bürokratieabbau sein, aber auch niedrigere Energiepreise durch eine Senkung der Netzentgelte. Was die Grünen davon halten, ist aber unklar. Wirtschaftsminister Habeck ist abgetaucht. Am Ende dieser Woche der Entscheidung könnte aber zusammengefasst auch ein weiteres oder größeres Wirtschaftspaket stehen.
Vielen Dank, Matthias Deiß in Berlin. Wütende und verzweifelte Anwohner haben heute im spanischen Katastrophengebiet das Königspaar und führende Politiker beschimpft. Die Menschen fühlen sich vom Staat im Stich gelassen. König Felipe wollte sich in der Region Valencia ein Bild von der Lage machen und Trost spenden. Nach offiziellen Angaben wurden nach den schweren Überschwemmungen im Osten und Süden Spaniens bislang mindestens 217 Tote geborgen.
Assassino ruft die aufgebrachte Menge Mörder. Königsbesuch sieht sonst anders aus. Heute werfen sie Schlamm vor Wut über das Krisenmanagement nach der Flut. Man wusste es, aber niemand hat etwas dagegen getan, klagt dieser junge Mann. König Felipe Schlamm bespritzt, bemüht um Dialog, flankiert von Sicherheitskräften. Aber nach einer Woche voller Trauer und Chaos liegen die Nerven der Bewohner von Paiporta blank. Die Toten liegen noch in den Garagen, die Familien suchen noch nach Angehörigen. Bitte kommt, wir bitten nur um Hilfe, mehr nicht. Gestern hat die spanische Regierung der Region mehr Hilfe zugesagt. 5000 Soldaten und ebenso viele Polizistinnen fürs Krisengebiet. Die Region Valencia hatte offenbar die Militärhilfe erst spät angefordert. Jetzt sehen wir hier Soldaten, aber nun ja, es ist am Dienstag passiert, jetzt ist Sonntag. Hier haben sie noch Zweifel. Dieser Mann will vom König wissen, wo das Militär bleibt. Sie sind überall dort, wo sie hinkommen können. Versöhnliche Gesten, aber der Tumult begleitet weiter den royalen Besuch. Der Protest gilt wohl eher den Regierenden in Valencia und Madrid als dem König. Zuständig für den Katastrophenschutz ist die Regionalregierung. Und die ist womöglich schon jetzt wieder gefragt. Denn in Teilen von Valencia gilt im Moment die Unwetterwarnstufe rot.
Heftige Explosionen in Kiew. Die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt sind derzeit den schwersten russischen Angriffen seit langem ausgesetzt. In der Nacht herrschte in Kiew stundenlang Luftalarm. Bei dem Beschuss wurden Gebäude, Straßen und Teile der Stromversorgung beschädigt.
Schachett-Drohnen am Himmel der ukrainischen Hauptstadt. Es sollen insgesamt 96 Drohnen gewesen sein, mit denen Russland das ganze Land über Stunden attackiert hat. Allein in der vergangenen Woche wurden 19 Zivilisten durch Luftangriffe getötet. Die ständige Unsicherheit, eine unbeschreibliche Belastung für die Bevölkerung. Der Morgen begann damit, dass wir das Geräusch der sich nähernden Schachett-Drohne hörten. Als wir im Badezimmer waren, sahen wir ein helles Licht durch das Fenster. Kurz danach hörten wir eine heftige Explosion. Allein im Oktober hat Russland die Ukraine mit über 2000 Drohnen angegriffen. In seiner nächtlichen Videoansprache wendet sich der ukrainische Präsident an die westlichen Partner. Bei dieser Anzahl von Schachett-Drohnen geht es um mehr als 170.000 Bauteile, deren Lieferung nach Russland hätte verhindert werden müssen. Mikrochips, Mikrocontroller, Prozessoren und viele andere Teile, ohne die dieser Terror einfach unmöglich wäre. Nur striktere Ausfuhrkontrollen für diese Bauteile können den russischen Terror in den Städten eindämmen, so der Präsident. Doch auch an der Front ist die Situation aktuell verheerend. Jeden Tag erobert Russland mehr Territorium. Trotz unserer Erwartung, dass der Feind Anfang Oktober sein Offensivpotenzial ausgeschöpft haben wird, ist das leider nicht passiert. Beobachter sind sich einig. Russland nimmt weiter hohe Verluste in Kauf. Deshalb ist in der Ukraine die Sorge groß, dass die russischen Truppen in dieser Geschwindigkeit weiter vorrücken.
Entscheidend für die Ukraine wird der Ausgang der Präsidentenwahl in der kommenden Woche sein. Die Vereinigten Staaten sind mit Abstand der wichtigste Unterstützer im Kampf gegen Russland. Allerdings hat Donald Trump diese Hilfen bereits mehrfach in Frage gestellt. Die NATO bereitet sich daher intensiv auf einen möglichen Wahlsieg des Republikaners vor.
Er soll es jetzt richten für die NATO, der neue Generalsekretär der Niederländer Rutte. Er gilt als einer, der es gut kann mit Trump. Und auch die militärische Unterstützung der Ukraine soll möglichst Trump-sicher gemacht werden. Seit kurzem koordiniert nicht mehr die USA, sondern die NATO die Waffenlieferungen aus dem Hauptquartier in Wiesbaden. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Trump gedroht, die Allianz zu verlassen, falls die Partner nicht ihren Anteil zahlen. Jetzt wird er noch deutlicher.
You didn't pay.
Ihr habt doch einen Anteil nicht gezahlt? Nein? Dann würde ich euch auch nicht beschützen. Im Gegenteil, ich würde Russland ermuntern zu tun, was es will. Ihr müsst eure Rechnung zahlen. Erstmals soll es auch in der EU einen eigenen Kommissar für Verteidigung geben, den ehemaligen litauischen Premier Kubilius. Er soll dafür sorgen, dass die EU ihre Produktion von Waffen und Munition hochfährt und in gemeinsame Rüstungsvorhaben investiert.
Europa hat aus der ersten Trump-Präsidentschaft nur sehr wenig Lehren gezogen. Wenn der größte Verteidiger, die USA, die in vielen Bereichen mehr als die Hälfte bereitstellen, ob es nun Panzer oder Truppen sind, wenn die wegfallen und wenn die auch als politische Führung wegfallen, sind wir in einer anderen Welt.
Europa hofft deshalb auf Kamala Harris. Sie hatte sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz als zuverlässige Partnerin präsentiert und mehrfach ihre Unterstützung für die NATO und die Ukraine betont. In Brüssel verfolgt man besorgt, wer ins Weiße Haus einzieht. Wieder Donald Trump mit seiner America-First-Politik oder Kamala Harris. Für die Sicherheit Europas könnte das entscheidend sein.
Harris oder Trump? Der Ausgang der US-Wahl in 2 Tagen wird vermutlich denkbar knapp. Bis zuletzt wird um jede Stimme geworben, vor allem um Gruppen, die wichtig werden könnten. Also zum Beispiel Schwarze, Latinos, Frauen oder junge Leute. Die unter 28-Jährigen stellen in den USA immerhin ein Viertel aller Wähler.
Endspurt. Christina Cover und die anderen wollen auf den letzten Meter noch junge Wähler mobilisieren, zuhören, erklären, für die Demokratin Kamala Harris werben. Die 27-jährige Lehrerin trifft viele, die noch nicht wissen, ob und wen sie wählen sollen. Wir sind die Zukunft für unser Land, für beide Parteien. Deshalb ist es so wichtig, dass junge Wähler gehört werden in dieser Wahl. Denn wir stellen demnächst die Mehrheit der Wähler. Schon jetzt machen allein die unter 28-Jährigen ein Viertel der Wähler aus. 41 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, deren Stimmen dafür entscheidend sein könnten, wer ins Weiße Haus einzieht. Halloween im Club der jungen Republikaner in New York. Alexis Winters und Becky Oliveira sind schon in Feierlaune. Jung und extrem konservativ, das sei in, sagen sie, selbst im liberalen New York. Wir können das Licht schon sehen. Wir haben nur noch ein paar Tage. Ich fühle die Energie, die Begeisterung für unsere Seite. Wir fühlen uns mit jedem Tag motivierter, so wie Trump, der mit immer neuen Ideen kommt. Sein Auftritt in einem McDonald's, so etwas haben wir noch nicht erlebt. Aber die Generation Z ist laut Umfragen auch die Generation Kamala. Vor allem bei den jungen Frauen liegt die Demokratin weit vorn. Die wichtigsten Themen der jungen Wählerinnen und Wähler: hohe Mieten, teure Lebensmittel. Ihre Stimme könnte den Ausschlag geben, doch die große Frage wird sein, wie viele von ihnen gehen am Dienstag zur Wahl?
Und wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Mönchengladbach am Abend souverän mit 4:1 gegen Bremen gewonnen. Im Nachmittagsspiel gab es dagegen wenig Chancen und keine Tore. 0:0 hieß es folglich zwischen Freiburg und Mainz.
Sie hofften, sie bangten, aber ein Tor durften die Freiburger Fans gegen Mainz nicht bejubeln. Der Sportclub in Rot hatte mehr Spielanteile und die beste Tormöglichkeit im ersten Durchgang. Junior Adamu scheiterte nach einer guten halben Stunde am hervorragend reagierenden Mainzer Torhüter Robin Zentner. Die Breisgauer von Trainer Julian Schuster erspielten sich in einer an Höhepunkten armen Partie noch die Mehrzahl an Chancen. Doch entweder fehlte im Abschluss die letzte Konsequenz oder ein Mainzer bekam noch entscheidend ein Bein dazwischen. Wie in dieser Szene 10 Minuten nach dem Seitenwechsel: Dominik Kohr gegen Maximilian Eggestein. Nur selten konnte Mainz 05 seine spielerischen Qualitäten unter Beweis stellen und selbst gefährlich werden. Die beste Gelegenheit der Rheinhessen hatte Nadim Amiri nach einer Stunde. Aber Noah Atubolu im Freiburger Tor verhinderte den Treffer der Gäste mit einer sehenswerten Parade. 0:0 der Endstand zwischen Freiburg und Mainz. Statt Toren gab es nur Applaus für die Fanlager auf beiden Seiten.
Die Tabelle: München auf Platz 1, 3 Punkte dahinter Leipzig. Es folgen Frankfurt und Leverkusen. Freiburg ist 6. Mönchengladbach nun auf Platz 9. In der Abstiegszone Hoffenheim, Kiel und Bochum. Ungewöhnlich warm ist in diesem Jahr der Oktober zu Ende gegangen, aber jetzt wird es in den Nächten deutlich kälter. Bei Minustemperaturen gab es im Norden den ersten Frost, wie hier im Himmelmoor in Schleswig-Holstein. Ein Vorgeschmack auf den Winter, doch tagsüber bleibt es zunächst angenehm. Wir schauen auf die Aussichten zum Wochenstart.
Nach wie vor hoher Luftdruck. Über dem Norden und Nordosten liegt feuchte Luft, in ihr breiten sich in der Nacht von den Küsten Wolken aus, vereinzelt nieselt es. Am Tag nordöstlich an der Linie Bremen-Dresden hochnebelartige Bewölkung, meist ist es trocken. Sobald sich sonst der Nebel früher oder später aufgelöst hat, ist es sonnig. Am Oberrhein und an der Donau Dauernebel. In der Nacht plus 10 bis minus 3 Grad. Am Tag bei Nebel 7 bis 10 Grad, je nach Sonne 11 bis 17 Grad. Die Aussichten. Am Dienstag im Nordosten sowie an Donau und Oberrhein ganztags trübes Wetter, sonst nochmal viel Sonne, sobald der Nebel weg ist. Am Mittwoch Sonne, Nebel, wobei die Neigung zu Nebel Richtung Westen zunimmt. Am Donnerstag nur noch in den Hochlagen häufiger Sonne.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Helge Fuß schauen wir auf Spanien, wo auch König Felipe die Wut der Menschen auf ihre Regierung zu spüren bekam. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.